Willkommen beim Head Beyond Podcast. Hier gibt es jede Woche ein neues Gespräch mit Menschen und Persönlichkeiten aus der Sportwelt. Es geht dabei vor allem um die Dinge und Themen, die man nicht in Ergebnislisten ablesen kann, die den Sport aber besonders machen. Also alle Gedanken, die dazu gehören, die Selbstzweifel, den Umgang mit Druck, mit Rückschlägen, die Comebacks und die Frage, was man daraus fürs eigene Leben lernen kann. Mein Gast diese Woche ist Lea Krüger. Lea war ganz viele Jahre Mitglied der deutschen Nationalmannschaft im Fechten und hat nach mehr als 15 Jahren im Leistungssport ihre aktive Karriere beendet und engagiert sich seitdem in ganz vielen unterschiedlichen Rollen für, ich nenne es mal, die Interessen von Athletinnen und Athleten, vor allen Dingen, wenn es um Themen rund um mentale Gesundheit geht. Kurz ein paar Hintergründe zu Lea, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Also, sie ist Jurastudentin und Mitgründerin der Initiative Mehr als Muskeln. Bei Mehr als Muskeln geht es letztendlich darum, allen Themen rund um mentale Gesundheit im Sport, im Leistungssport, Gehör zu verschaffen und eine Plattform zu bieten, auf der sich Athletinnen und Athleten austauschen können, wo man sich gegenseitig hilft, wo aber auch andere aus ihren Erfahrungen berichten. Extrem spannend, extrem wertvoll und ich lege es allen ans Herz, sich das mal genauer anzuschauen. Die Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Außerdem sitzt sie nicht nur im Aufsichtsrat der Nationalen Anti-Doping-Agentur von Deutschland, also der NADA, sondern sie ist auch noch Vizepräsidentin von Athleten Deutschland und engagiert sich darüber hinaus insgesamt sportpolitisch für bessere Rahmenbedingungen und mehr Mitsprache von Athletinnen und Athleten bei wichtigen Themen. In unserem Gespräch ging es aber vor allem um Leas persönliche Geschichte und ihre eigenen Erfahrungen mit psychischer Erkrankung als Leistungssportlerin. Hat sie ziemlich oft darüber gesprochen, wie sie damit umgegangen ist, welche Strategien ihr geholfen haben, da auch rauszukommen, damit umzugehen und was sie letztendlich daraus für sich und für andere gelernt hat. Hier ist das Gespräch mit Lea Krüger. Viel Spaß beim Zuhören. Jetzt hast du gerade gesagt, du bist ein bisschen aufgeregt. Das ist natürlich für mich gefundenes Fressen für einen Gesprächseinstieg. Weißt du, warum genau du aufgeregt bist?
Weil das Thema, über was du heute reden möchtest, beziehungsweise um was es ja auch viel geht, mentale Gesundheit und auch über mich selber zu sprechen, mir oft noch ein bisschen schwerer fällt, als wirklich nur themenbasiert, als zum Beispiel Athletenvertreterin über politische Dinge zu reden. Und für mich ist es aber immer noch was Positives, wenn ich aufgeregt bin vor genau solchen Momenten, weil es dann einfach was Besonderes ist und bleibt. Und so soll es ja auch sein. Es ist ja irgendwie nicht alltäglich, dass ich zu Gast bei dir im Podcast bin.
Wie zeigt sich Aufregung bei dir? Woran stellst du das dann fest?
Ach, ich glaube, das ist bei mir, kommt das so ein bisschen aus dem Bauch raus. Also es war heute eine schöne Aufregung, also eine Mischung aus Vorfreude ein Stück weit, aber auch irgendwie so gespannt einfach, was auf mich zukommt und wie so ein bisschen Kribbeln im Bauch und dann auch gerade noch so, ah, okay, ich muss mir nochmal kurz was angucken, so ein bisschen wie, weiß ich nicht, also ich habe nochmal ein paar Sachen von meiner Vergangenheit, ein bisschen was in meinem Therapiebuch quasi durchgelesen, um da einfach nochmal so ein bisschen reinzukommen. Ja, das habe ich gemacht und ich kenne ja Aufregung auch aus dem Wettkampf und das ist dann zum Teil ganz anders. Aber heute ist eine schöne Art der Aufregung.
Und du hast gerade am Anfang auch gesagt, manchmal fällt es dir noch schwer, so über dich selbst zu reden, also über das Thema mentale Gesundheit oder auch mit der Initiative Mehr als Muskeln. Da kannst du ja dann über so eine Sache sprechen und das ist dann ja auch oft einfach. Und aber über dich selbst sprechen fällt dir schwer, aus welchem Grund?
Weil man sich ja ein Stück weit wirklich komplett nackig macht, in Anführungszeichen. Und also über eine Essstörung und gerade über Bulimie auch zu sprechen und über den Weg einmal auch raus, das ist dann wieder leichter, aber wirklich in diese Tiefen reinzugehen, das ist ja eine sehr, ich sag mal, ja, keine schöne Zeit gewesen. Und das wühlt natürlich auch immer noch mal ein bisschen auf. Und auf der anderen Seite habe ich mich ja ganz bewusst auch dafür entschieden, weil ich möchte, dass andere Menschen auch wissen, dass sie nicht allein sind mit den Themen und mit den Gefühlen, die da entstehen können. Aber trotzdem ist es nach wie vor jetzt nicht sowas, was man mal kurz nebenher easy peasy macht.
Also ist es, weil das jetzt für dich sozusagen diese Erinnerung nochmal hochholt, aber weniger so Schamgefühl. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man so ein Thema erlebt hat, dass es halt nicht so einfach ist, darüber zu sprechen, weil man sich dafür vielleicht in Anführungszeichen schämt. Also dass Scham ein ganz großer Faktor ist, warum Menschen sich nicht öffnen, wenn es um, ich sag mal, Krankheit geht.
Ich weiß gar nicht, ob so viel, also Scham ist vielleicht das eine, wobei ich mich, nein, ich schäme mich nicht dafür, weil es ist ein Teil von mir, es wird immer ein Teil von mir sein und ich glaube, das habe ich auf jeden Fall auch verstanden in dieser Zeit, mich dafür zu schämen, das muss ich nicht, weil es gibt Gründe dafür und ganz im Gegenteil, ich habe es ja irgendwie geschafft, da einen sehr guten Umgang mitzubekommen. Also es ist so, es gehört zu mir und ich möchte mich nicht für einen Teil von mir schämen. Und trotzdem natürlich die Gefühle, die damit zusammenhängen, das sind ja keine positiven Gefühle. Und die immer, also was heißt immer wieder, die kommen natürlich dann zwangsläufig auch wieder ein bisschen hoch. Und da reinzugehen und das zu beschreiben, das sind ja keine schönen Momente. Und das dann irgendwie auch nochmal emotional so ein bisschen näher an mich ranzulassen, ist auf der einen Seite immer wieder notwendig und gut, aber das dann eben auch in einem Podcast-Format zu machen mit Menschen, die ich nicht gut kenne oder noch gar nicht richtig kenne, das ist natürlich dann immer noch mal ein bisschen eine Herausforderung.
Also was würde dir helfen bei der Herausforderung, dass dir das dann leichter fällt oder dass es angenehmer für dich ist? Also was kann ich machen? Hast du einen Tipp?
Ich glaube, du... Nö, eigentlich nicht. Sei einfach du, sei neugierig. Oh, das ist nämlich auch ein ganz großer und wichtiger Punkt. Ich hasse es, wenn ich irgendwie als, ich sag mal, Glaskugel behandelt werde oder als so Porzellanpüppchen. Also das Bulimie ist eine knallharte Erkrankung. Ja, die ist hässlich, die ist unschön, die ist ekelhaft. Aber auf der anderen Seite, fragt nach alles, was du wissen willst. Es gibt hier, also ich sag schon, wenn meine Grenze ist, aber es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn man quasi so ein bisschen wie in Watte gepackt wird und sich so denkt, oh, ich darf hier gar nichts irgendwie richtig nachfragen, weil ich könnte jetzt irgendwas auslösen oder ich könnte irgendwas, du könntest mich jetzt verletzen. Vielleicht ja, aber auf der anderen Seite bin ich dafür verantwortlich, dir meine Grenze aufzuzeigen und das werde ich dann auch tun. Und ich, wie gesagt, die Entscheidung liegt bei mir und deswegen fände ich schön, frag alles, was du fragen willst. Das würde es mir sogar leichter machen.
Ich verstehe den Punkt offener gut, den du da ansprichst, so dieses, also sich trauen, alles nachzufragen. Ich hatte mit Christina Vogel darüber mal gesprochen, mit ihr hatte ich einen Podcast gemacht und dann auch so im Laufe des Gesprächs gesagt, boah, mir fällt das echt schwer, irgendwie sie darauf anzusprechen, wie ist es zum Beispiel ein Leben zu führen und im Rollstuhl zu sitzen. Ja. Und da hat sie auch gesagt, es ist halt wichtig, sich zu trauen und nachzufragen und eben einen normalen Umgang damit zu finden. So. Und gleichzeitig ist es natürlich aus meiner Perspektive heraus oder auch für Menschen, die das nicht erlebt haben und die das auch nicht betrifft, immer nicht so leicht, diese Offenheit oder diese Neugier zu haben und sich das zu trauen. Also von daher ist das cool von dir zu hören. Einfach machen, einfach gucken und dann ist das so ein Miteinander sozusagen.
Voll, ich finde es gerade ganz interessant, weil du hast am Anfang gesagt, ob ich mich dafür schäme. Und vielleicht ist das sogar ein bisschen so eine Sache, die man als Gegenüber oftmals denkt. Und wie gesagt, das ist ja was sehr Privates, aber sagt es nicht eigentlich fast doch mehr zu, also über das Gegenüber dann aus, wenn du jetzt 100%. Quasi schon denkst, so okay, ich muss mich dafür schämen und du willst ja nichts bei mir auslösen, für was ich mich schämen muss. Also das ist, weil man selber vielleicht dann auch, also ich weiß nicht, ich finde es immer sehr interessant, auch mit Menschen die Reaktion dann zu sehen, wenn ich dann sage, ja, ich hatte eine Essstörung, ich hatte Bulimie, dann kommt immer so der Blick, ist dann schon so, bitte was? Und ich gehe damit halt einfach sehr offen und zum Teil vielleicht auch schon absichtlich fast ein bisschen provokant offen mit um, um einfach auch dieses, hey, es ist normal, auch mal darüber zu reden, mehr irgendwie weitertragen zu können. Aber ja, deswegen, es ist ein Stück weit einfach normal. Und wenn dann Gegenüber ist, die sagt oder der sagt so, boah, nee, ich will darüber nicht reden, dann wird er das auch formulieren.
Ja. Also du hast absolut recht damit, dass das viel mehr in dem Fall dann über mich aussagt wenn ich dich quasi, also wenn ich diese Frage habe, ist das was, wofür du dich auch geschämt hast? Ne? Also gar nicht als Unterstellung gemeint oder so, sondern auch da, weil es mich ja interessiert, wie ist das quasi, die Krankheit erleben zu müssen, da durchzugehen und der Umgang, den Umgang, den man damit findet, der kann ja wahrscheinlich ganz unterschiedlich sein.
Ja.
Und von daher bin ich gespannt, was du so erzählen kannst, weil du hast ja auch gesagt, wenn du dich damit nochmal so beschäftigst und darüber sprichst, dann kommen auch immer nochmal so die Gründe hoch, die mit dieser Krankheit bei dir zu tun haben. Welche Gründe waren das bei dir?
Ja, Gründe sind halt, bei mir waren es Emotionen auf jeden Fall. Also das und auch ganz viel durch den Sport halt ausgelöst. Das ist dann dieses Gefühl, Punkt eins, nicht gut genug zu sein. Das kennt auch jeder Leistungssportler oder jeder Sportler grundsätzlich. Ein ganz krasses Gefühl war bei mir auch Einsamkeit. Also alleine auf der Bahn zu stehen, alleine in diesem 1-gegen-1, dieser unmittelbare Vergleich und dieses Versagen, also krasse Versagensängste, schon fast Panik vorm Verlieren zu haben, also nicht gut genug versagt zu haben, diese ganzen sehr, sehr heftigen Emotionen, ein Stück weit dann auch Hass auf mich, also wirklich Hass auf mich selbst, wenn ich das dann eben nicht hinbekommen habe und dann über dem Ganzen übergelagert halt Kontrolle behalten. Ja, alles immer kontrollieren zu müssen, perfekt sein zu müssen und dieses Perfektionismus, ich meine, ja, es ist schön, schön, diese ganzen Gefühle aus dem Sport. Wir kennen sie alle.
Das ist die ganze Bandbreite, die irgendwie dazugehört, die ja auch tatsächlich ja auf eine gewisse Weise die Faszination ausmacht. Also genau mit den Gefühlen irgendwie zu lernen, umzugehen und die zu steuern und sich bestenfalls ja auch zunutze zu machen. Und genauso ist dann diese Gratwanderung halt gefährlich, wenn das in die andere Richtung kippt, sozusagen, dass es halt dann nicht mehr förderlich ist. Und jetzt, was du beschrieben hast, dieses die Kontrolle bewahren, Zweifel, Versagensängste und sowas, weißt du, woher das bei dir kommt oder auch das Gefühl, nicht gut genug zu sein? Hast du das rausgefunden, wenn du dich dann irgendwie nach und nach damit beschäftigt hast?
Ja, also ich glaube, bei jeder mentalen Erkrankung, es gibt ja auch in der Therapie macht man dann eine Verhaltens- und eine, also gibt es Verhaltenstherapie und eben einmal diese analytische Tiefentherapie. Ich weiß es nicht genau. Also wäre jetzt ein Psychologe da, wer würde er mich sofort verbessern. Aber diese Muster gibt es so ein bisschen als ganz grobe Abgrenzung. Und ich glaube, dass in jeder mentalen Erkrankung letztendlich der Ursprung nicht nur im Hier und Jetzt ist, sondern irgendwie ja auch in der Vergangenheit liegt. Das habe ich bei mir auch festgestellt und rausgefunden. Bei mir sind aber diese Gefühle vorrangig im Sport dann zugespitzt worden und aufgetreten, also gerade Leistungssport. Und da habe ich dann den Auslöser am Ende dann erlebt.
Ja. Das heißt, letztendlich, wenn ich es richtig verstehe, ist es so, der Sport war dann für dich so ein bisschen der Filter, wo dann rausgekommen ist, dass es diese Grundlage dafür gibt, dass dann bei dir eine Krankheit entstehen kann durch Emotionen oder den Umgang mit den Emotionen?
Ja, also ich denke, dass ja jeder Mensch irgendwie mal in seinem Leben oder viele Menschen, vielleicht nicht jeder, aber einige Menschen in ihrem Leben Erfahrungen gemacht haben, die emotional sehr schwierig waren und schwer auch mit umzugehen sind. Das kann ganz unterschiedlich ausgeprägt sein. Für manche ist schon, muss es wirklich ein einschneidendes, krasses, in Anführungszeichen, Erlebnis sein, dass man, dass sowas auftritt. Für andere reicht es schon, dass es was, vielleicht nicht ganz so krass ist, in Anführungszeichen, aber es ist halt subjektiv. Also jeder durchlebt ja einzelne Geschehnisse, Erlebnisse anders. Also mir war es auf jeden Fall so, dass im Sport ich dann sehr extrem diese Gefühle hatte. Sehr, sehr extrem. Und das kam dann vielleicht von früher noch so ein bisschen mit rein und raus und im Sport dann aber halt wirklich, gerade im Fechtsport, 1:1 auf der Bahn, du stehst da alleine, nur mit dir und deinem Gegner. Der nächste Treffer entscheidet darüber, ob du gewinnst oder verlierst, ob du zu Olympischen Spielen fährst oder nicht. Also das sind ja, also das ist ja eine Situation, da geht's dann 14 beide, bei 15 ist das Gefecht vorbei und das Millisekunden entscheiden darüber. Und diese Extreme, Ja, ich glaube, das ist dann bei mir auf jeden Fall der Fall gewesen, dass diese vielleicht auch Veranlagerungen beziehungsweise Geschehnisse, die schon mal passiert sind in meinem Leben, mit denen man so vielleicht ganz gut umgehen kann im Alltag, die man irgendwie dann auch schon ganz gut weggesteckt hat, aber in solchen Extremsituationen halt einfach dann emotional auch mit reinspielen. Und Gefühle sind halt Gefühle. Das ist ja so schwer rational zu erklären.
Voll. Und dann ist der Sport aber sowas wie ein Verstärker. Also,
Ja,
oder?
quasi.
Also für
Ja.
das, was schon da ist,
Ja.
dann der Sport ist dann sozusagen das Brennglas darauf und ist dann auch ein Präsentierteller, so hier, das sind deine Emotionen und ich zeig dir das jetzt auf. Und dann muss man, dann findet man da seinen Umgang mit. Und der Umgang kann halt, wenn der unkontrolliert ist, der Umgang mit den Emotionen, dann führt der zu einer Krankheit. Also wenn ich jetzt versuche, so diese Entstehungsgeschichte davon zu verstehen, also woher kommt das, ne? Dann gibt es so, wie du sagst, die Grundlage wird halt irgendwann mal gelegt. Dann kommst du in den Leistungssport, hast diese Drucksituation, die du beschrieben hast, die ja wirklich maximal sind. Und dann damit kombiniert diese entstehenden Emotionen, die dann herausfordernd sind. Und deine Art und Weise, damit umzugehen, war dann oder die hat dich dann quasi in diese Krankheit geführt.
Ja, kann man so sagen. Also ich konnte diese ganzen Emotionen auf der Bahn, alles, was da hochgekommen ist, alles, was ich irgendwie gerade so ein bisschen auch beschrieben habe, ich wusste nicht mehr anders damit umzugehen. Mir ist übel geworden das erste Mal. Und ich war so, ich muss das irgendwie hier gerade aus mir rausbekommen. Bin dann auf Toilette gegangen und habe mich dann dort in der Halle übergeben. Und habe dann, und das ist dann was ganz Spannendes, was passiert ist. Es ging mir gut. Kurz danach ging es mir erstmal gut, weil es war weg. Ich hatte ja wieder Kontrolle darüber, dieses, ne, Kontrollzwang. Und das war dann erstmal überdeckt. Also ich habe das dann mit dem Übergeben quasi kompensiert. Und das ist ja auch, Bulimie ist ja eine Essbrechsucht. Bei mir war es weniger Essen, sondern wirklich eher diese Emotionen, aber diese Sucht dahinter, dieses kurzfristige, es geht mir jetzt gut damit, damit. So habe ich das dann irgendwie hinbekommen, erstmal im Sport diesen ganzen Gefühlen noch standzuhalten oder überhaupt, ja, zu überleben in dem Moment.
Also hat dir das in dem Moment geholfen? Für
Ja.
den Moment?
Für den Moment. Und genau das, also für den kurzen Moment, ja. Aber ich meine, das, was dann passiert ist, das hilft ja gar nicht mehr. Und die Auswirkungen davon, also ich hatte richtig Glück. Ich bin da sehr schnell rausgekommen. Es gibt natürlich auch Menschen, die nicht so viel Glück haben, die nicht so leicht da rausgekommen sind wie ich und ihr ganzes Leben viel, viel mehr damit zu tun haben. Aber ja, also das, was man sich langfristig damit antut, das ist nicht, also das hilft nicht, überhaupt nicht. Es ist einfach, man schädigt sich selber komplett.
Es geht ja wahrscheinlich auch darum, das dann irgendwann zu bemerken, oder? Dass man da das Problem hat. Und das ist ja wahrscheinlich auch die erste Herausforderung, oder? Das selber festzustellen. Oder wie ist das dann in deinem Fall? Also wie bist du dann damit umgegangen? Das hat sich entwickelt. Und wie war dann dein Umgang damit? Wann ist dir das aufgefallen oder bist du darauf aufmerksam gemacht worden? Wie war das?
Ich habe das am Anfang überhaupt nicht gesehen, Niklas. Ich dachte, das ist normal. Entschuldige, dass ich lache. Das ist überhaupt nicht, also es ist wirklich nicht lustig, weil es sehr, sehr vielen Sportlerinnen und Sportlern eigentlich auch zum Teil so geht. Vielleicht auch anderen Menschen, dass man in dem Moment nicht mehr sieht, dass das Verhalten, was man gerade an den Tag legt, kein normales Verhalten mehr ist. Dass es nicht normal ist, sich zu übergeben. Aber für mich war das in dem Moment normal. Das war so, naja, ich habe das ja dann dadurch unter Kontrolle und das bisschen übergeben, das bisschen kotzen, das macht ja nichts. Also ich gehe auf Toilette, dann übergebe ich mich und dann habe ich ja alles wieder unter Kontrolle. Das hilft ja. Und die Erkenntnis überhaupt, dass das kein normales Verhalten ist, dass es nicht normal ist, auf Toilette zu gehen, um sich zu übergeben und Gefühle irgendwie nicht mehr da haben zu wollen. Das musste mir quasi, mein bester Freund hat mir das dann gesagt. Der hat nichts mit Leistungssport zu tun. Und der hat mich dann irgendwann geschnappt und meinte so, ich halte das nicht mehr aus, weil es mir natürlich offensichtlich auch sehr, sehr schlecht ging. Also das habe ich auch gerade schon kurz angerissen, das Übergeben kompensiert etwas. Man läuft quasi ja vor etwas weg, man überdeckt andere Sachen damit, aber die sind ja trotzdem noch da. Die werden nur versucht zu überdecken und das funktioniert ja langfristig auch nicht. Also das ist ja dann genau diese Krankheit, ist dann der Ausbruch davon, ich will was überdecken, aber überdecken funktioniert nicht. Also man muss es ja irgendwie anfangen zu verarbeiten, damit es wirklich auch losgelassen werden kann. Und deswegen dieser ganzen Zeit, offensichtlich ging es mir sehr schlecht. Und mein bester Freund hat es dann irgendwann mir wirklich so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, wenn du dir jetzt nicht Hilfe holst, das ist kein normales Verhalten, dann weiß ich nicht, wie ich hier noch mit unserer Freundschaft umgehen soll, weil ich halte es nicht mehr aus, so mit dir darüber zu sprechen und dich vor allen Dingen so zu sehen. Ich kann es nicht mehr. Das ist auch nicht seine Aufgabe, muss man ganz klar sagen. Das ist von niemandem die Aufgabe, die Person in dem Moment irgendwie aufzufangen oder der Person da rauszuhelfen. Also, das ist die Aufgabe eines Therapeuten und einer Therapeutin, aber nicht des Umfelds. Ist auch ein Verständnis, also ist auch wichtig für mich dann in dem Moment irgendwann verstanden zu haben, so, okay, ich kann das auch meinem besten Freund einfach nicht, ich sag mal, übergeben, diese Aufgabe, weil er ist wirklich nicht dafür zuständig. Und dann habe ich mir Hilfe geholt, weil ich nicht wollte, dass diese Freundschaft kaputt geht. Und das war dann so der ausschlaggebende Punkt.
Und vor was genau bist du weggelaufen? Also du hast ja gesagt, dass das äußert sich dann. Es kommt an den Punkt, weil man vor etwas wegläuft. Was war es bei dir?
Bei mir waren es definitiv diese Art der Gefühle. Also ich wollte mir vielleicht auch nicht eingestehen zu dem Moment. Also es ist wie gesagt alles ja im Leistungssport. Ich bin eigentlich immer sehr schnell sehr viel besser geworden. Und dann kam der Punkt, an dem ich irgendwie stagniert bin, wo es halt nicht mehr weiterging. Wo von unten auch Jüngere nachgerückt sind, die mir meinen Platz im Team irgendwie streitig gemacht haben. Und normalerweise war ich diejenige, die genau diese Rolle hatte. Und das hatte sich dann verändert und das war für mich sehr, sehr schwierig, damit umzugehen. War dann irgendwie auch noch tatsächlich ein Stück weit Corona mit im Spiel etc. Also es war einfach eine Zeit, wo ich nicht mehr diese krassen Leistungsschritte gemacht habe, die ich davor gemacht habe und vielleicht auch ein Stück weit verstanden habe, okay, ich werde vielleicht niemals eine große internationale Medaille gewinnen. Und ich werde vielleicht auch nie zu den Spielen fahren. Und damit bin ich aber in dem Moment überhaupt nicht klargekommen. Also dieses krasse, wirklich, ja, nicht gut genug zu sein, ich muss jetzt hier immer meine Leistung abbringen, etc. Und vor allen Dingen diese Gewohnheit, okay, ich bin jetzt hier nicht mehr wie selbstverständlich im Team. Das hat dann, wie gesagt, diese Emotionen und Gefühle ausgelöst und die wollte ich aber nicht spüren, die wollte ich nicht wahrhaben. Und ich glaube, dass ich vor denen dann weggelaufen bin, weil ich genau diese Art der Gefühle auf keinen Fall haben wollte. Also es war ja, nee, ging nicht.
Und um was geht's dann, wenn man sich damit anfängt auseinanderzusetzen? Geht's darum, diese Art von Gefühlen loszuwerden oder, ich sag mal, Mittel und Wege zu finden auf eine gesunde Art mit den Gefühlen, dass es die gibt, umzugehen?
Definitiv eher Letzteres, weil ich glaube, dass Gefühle loswerden, ich habe es versucht mit der Bulimie, es hat nicht funktioniert, ist nicht gut. Es sollte, glaube ich, auch nicht sein, weil jedes Gefühl hat eine Berechtigung, da zu sein. Und es ist auch okay, dass diese Gefühle da sind und dass man die wahrnimmt und auch fühlt. Was man aber lernen sollte und was ich dann auch definitiv gelernt habe, ist, in den Momenten dann auch lieb zu mir selber zu sein. Also, dass es okay ist, wenn ich das alles fühle. Dass es auch okay ist, wenn ich dann Scham habe, weil ich gerade eben einen Match verloren habe. Dass ich Angst habe, dass ich Panik habe, aus dem Kader zu fallen. Dass es alles völlig in Ordnung ist. Aber dass es nicht mich als Person ausmacht. Und das war irgendwann dieser Knackpunkt, das zu verstehen. Also, wir sagen es so oft, gerade im Sport, wir sind mehr als irgendwie die Ergebnisse, die da auf dem Papier stehen. Aber das irgendwie auch wirklich zu verinnerlichen und zu verstehen, Das war für mich ein sehr, sehr großer und langer, weiter Weg, weil man macht sich nun mal davon ein Stück weit abhängig. Man ist dann auf einmal dieses Ergebnis irgendwie beim Weltcup und, keine Ahnung, die Medaille und die Zahl, die man da irgendwie, die Zeit, die man geschwommen ist oder die Weite, die man gesprungen ist oder sonst was. Man definiert sich ja als Sportler zu 100% darüber. Aber dann zuzulassen, dass es eben okay ist, wenn es nicht so läuft, wenn man nicht diese Erwartungshaltung, die man an sich selber als Sportler sowieso immer am meisten hat, erfüllen kann, dass das nichts Schlimmes ist, dass es zwar mit negativen Gefühlen verbunden ist, aber dass die okay sind und dass sie dich oder mich als Person nicht komplett ausmachen, das war mein Weg. Und das aber zu verstehen und dahin zu kommen, ist nicht so leicht.
Also idealerweise ist es ja genauso, wie du sagst, ne, dass man schafft das als Mensch. Und ich glaube, das ist sogar dann fast egal, ob man dann Profisportler ist oder ambitionierter Amateursportler. Also wenn du im Sport, wenn Sport eine Bedeutung für dich hat im Leben, also egal auf welcher Ebene jetzt, und es quasi für dich dazugehört, dich da über Leistung zu definieren, also sei es über eben einen Rekord oder eine Top-Platzierung oder auch eine persönliche Bestzeit oder irgendwas, was man sich vorgenommen hat zu schaffen und dann erreicht man das Ziel auch. Und wenn man dann anfängt, sich über diese Momente von persönlichem Erfolg zu definieren und daran irgendwie seinen Wert koppelt, weil man halt auch irgendwie Bestätigung erfährt von außen, Schulterklopfen, das fühlt sich alles gut an. Das ist ja auch also ein Stück weit ist es ja so, dass Sport da eine richtig gute Funktion erfüllt. Also wenn Leute das Gefühl haben, ich schaffe was und erfahre darüber Anerkennung, dann ist das ja bis zu einem gewissen Punkt auch was Schönes. Aber nach diesem Punkt, wenn das, ich sag mal, süchtig macht, dieses Gefühl nach, ich muss immer mehr leisten, ich muss immer mehr erreichen, um weiter Bestätigung zu erfahren und ich bin auch nur was wert, wenn ich Leistung bringe, da hast du ja auch gerade beschrieben, dass das halt dann anfängt, gefährlich zu werden. Aber wie gelingt es denn, genau das voneinander zu entkoppeln? Also, dass quasi egal ist, was ich sportlich leiste oder liefere und erreiche, egal auf welchem Leistungsniveau, dass das nicht in Abhängigkeit davon steht, was ich als Mensch, als Lea, als Niklas, als wer auch immer eigentlich wert bin. Wie gelingt das?
Wie das geht. Boah, ich kann beschreiben, wie ich es geschafft habe. Ich glaube, dass es nicht den einen perfekten Weg dafür gibt, sondern dass man das für sich selber herausfinden muss. Weil es eben was Individuelles ist, weil es auch immer bei jedem selbst andere Gefühle sind. Was mir aber noch wichtig ist zu betonen, und ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen, der Sport macht, wir brauchen diesen Ehrgeiz und wir brauchen auch ein Stück weit diese zum Teil absolute Identifikation mit dem Sport und mit der Leistung, um überhaupt besser werden zu können. Also auch das ist per se nichts Schlechtes. Es ist sogar was Notwendiges, wenn man im Sport besser werden möchte. Was aber die Schwierigkeit ist, und das ist jetzt der Weg, wie man versuchen kann, eben das auch zu entkuppeln, ist eine Balance zu finden. Also immer nur in diesem einen Extrem zu sein. Das kann irgendwann kippen und eben zu einem ungesunden Verhalten dann auch führen, wie es bei mir ja auch aufgetreten ist. Und deswegen ist es wichtig, eine Balance dafür zu schaffen. Und die kann eben bei jedem anders aussehen, um einen Weg zu finden, wenn es dann eben mal in ein Extrem ausschlagen sollte und man das auch wahrnimmt, dass ein ungesundes Verhalten da irgendwie an den Tag gelegt wird, davon wegzukommen und eben genau diese andere Seite zu sehen, dass man nicht nur dieser Sport ist und dieses Ergebnis. Und bei mir waren es definitiv Freunde und Umfeld und Familie außerhalb des Sports. Also, das ist für mich ganz, ganz wichtig gewesen. Ich habe hier in Köln ein super tolles Umfeld mit Freunden, die nichts mit dem Leistungssport zu tun haben. Die haben zum Teil noch nicht mal Social Media. Die interessiert es überhaupt nicht, ob ich bei dem Weltcup Letzte oder Erste werde. Das war für die total egal. Ich bin zurückgekommen. Ich wurde in den Arm genommen und dann haben wir eine Runde irgendwie, keine Ahnung, gequatscht. Wir sind um den Block gegangen, Kaffee getrunken. Jeder hat irgendwie was von seinem Wochenende erzählt und es waren so völlig normale Gespräche. Wir sind über den Flohmarkt geschlendert, Taylor Swift bis zum Umfallen gehört. Also so Kleinigkeiten, die dann aber irgendwie sehr viel Wert bekommen, weil man dann in so ein, ich sage immer so gerne, einfach mal eine normale Bubble reingezogen wird. Also weg von diesem ganzen Extremen und dieser krassen Aufmerksamkeit, diesem High Life, was man zum Teil als Leistungssportler hat, was schön ist, was notwendig ist, aber dann mal ein bisschen da rauszukommen. Und ich studiere noch Jura nebenher und dann irgendwie mich auch einfach mal nur hinter meine Jurabücher zu setzen und mich mit Strafzweckzusammenhängen aus der NS-Zeit irgendwie zu beschäftigen, fand ich spannend. Ja, Friedenssicherungsrecht, toll. Aber das sind dann so Sachen und Momente gewesen. Ja, da bin ich dann einfach so ein bisschen weg davon und habe versucht, so meine Balance dann zu finden.
Was würdest du sagen, so welche Dinge hast du so im Leistungssport gelernt? Also so Tugenden finde ich ein komisches Wort, aber so diese Dinge, die einem im Leistungssport helfen, was du auch gesagt hattest, ehrgeizig sein, diszipliniert sein, ein Durchhaltevermögen zu entwickeln, um seine Ziele zu erreichen. Also welche Dinge, die du so aus dem Sport gelernt hast, haben dir auch im Umgang mit der Krankheit dann geholfen? Verstehst du die Frage?
Ja. Ich glaube, dass, ja, ich verstehe die Frage gut. Es hört sich total banal an, aber ich glaube, das, was mir am meisten geholfen hat, sowohl in der Krankheit und was ich absolut durch den Sport gelernt habe, ist 100%. Das hört sich voll krass an, aber Entscheidungen treffen. Und wenn ich eine Entscheidung treffe, dann wird die durchgezogen. So, und das war dann auch am Ende genau mit dieser Krankheit so. Ich habe die Entscheidung getroffen, ich hole mir jetzt Hilfe. Und ich saß in meinen ersten Therapiestunden, ich habe erstmal nur geredet und war so, ja, ich brauche ja sowieso, also ich weiß gar nicht eigentlich, warum ich hier bin, aber ich rede jetzt mal mit Ihnen, weil ich irgendwie brauche ich doch Hilfe. So, und es hat aber ein Jahr lang gedauert, um dann aber die Entscheidung zu treffen, ich höre jetzt auf, mich zu übergeben. Es kam erst nach einem Jahr Therapie, also relativ spät. Aber sobald ich an diesem Punkt war und ich wollte da auch irgendwann hinkommen, sobald ich diese Entscheidung getroffen habe, habe ich mich damit beschäftigt und auseinandergesetzt, wie komme ich jetzt hier raus? Und dann auch wirklich, ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt durch. Ich lasse das jetzt gehen. Das muss ohne klappen. Und ich glaube, diesen schon fast Ehrgeiz, das jetzt auch zu schaffen mit dem Sport. Ich wollte auf keinen Fall auch aufhören nebenher mit dem Leistungssport. Ich habe das parallel noch gemacht. Ich glaube, dieses Entscheidungen treffen und zu 100% durchziehen und den Ehrgeiz dann auch zu haben, das auch zu schaffen, das ist was ich natürlich im Sport gelernt habe. Also, wenn ich was im Kopf habe, wenn ich ein Ziel habe, dann arbeite ich darauf hin und dann gibt es 100%. Und irgendwie war das dann mit der Krankheit genauso.
Und so wie du es ja auch sagst, was dann dazugehört hat, nachdem du die Entscheidung getroffen hast, so mit dem Ehrgeiz, dich jetzt damit auseinanderzusetzen und jetzt damit aufzuhören, dich zu übergeben zum Beispiel, auch eine Struktur zu entwickeln.
Ja.
Also dir zu überlegen, wie
Ja.
denn eigentlich, was sind denn jetzt die Schritte, was sind die Aufgaben, die damit einhergehen. Also
Ja.
wie jedes Ziel, was man sich irgendwie vornimmt, braucht es ja auch einen Plan,
Ja.
oder?
Ja. Ganz genau. Auch immer. Also jeder braucht einen Trainingsplan, jeder braucht einen Stundenplan oder so ein bisschen mal Struktur in seinem Tag und in seiner Woche. Und das habe ich auch gebraucht. Aber das habe ich dann, wie gesagt, auch in der Therapie erarbeitet. Das war zum Teil gar nicht leicht, überhaupt nicht. Aber es hat dann funktioniert. Und sobald dann irgendwie so ein grober Plan mal stand und ich so wusste, okay, was kommt auf mich zu? Was passiert da? Ich musste immer genau wissen, okay, meine erste Frage war, was ist eigentlich Bulimie? Wie definiert man das? Ich brauchte erstmal eine Definition. Und dann wusste ich aber, dann hatte ich was griffig. Dann war das okay, das war jetzt konkret. Okay, wenn das jetzt irgendwie das die Definition ist, dann wird es einen Weg daraus geben. So, wie sieht dieser Weg aus? Und wenn ich dann erstmal nur ins Lehrbuch geschaut habe und mir im Lehrbuch das durchgelesen habe. Aber ich hatte was an der Hand. Es gab einen Plan. Und den dann natürlich auch zu befolgen. Ganz wichtig, der klappt nicht immer. Um Gottes Willen. Auch bei mir nicht, ne? Also, das ist so. Lehrbuch, ja, aber das funktioniert nicht wie im Lehrbuch. Aber man hat was, woran man sich orientieren kann. Also bei mir hat das jedenfalls so geklappt.
Aus einem Try and Error, so rauszufinden, was für Möglichkeiten gibt es
Ja.
und rauszufinden, was ist das,
Ja.
was bei mir dann funktioniert.
Ja, voll. Ja.
Wenn du das so parallel hast, ne, Leistungssport und diesen, ich sag mal, den Umgang mit der Krankheit zu lernen, Welche Herausforderung war davon größer? Also weiterhin Leistungssportlerin zu sein, weil diese ganzen damit verbundenen Emotionen und Gefühle waren ja vermutlich immer noch da oder in dir. Und auf der anderen Seite die Entscheidung, ich bin krank, ich möchte es aber auch loswerden. Und das ist ja beides für sich eine riesige Herausforderung. Welche war für dich in der Zeit, wo das parallel war, doller?
Die hängen ja miteinander zusammen. Die kann man gar nicht trennen. Und ich habe am Anfang noch gesagt, ich wollte nicht weglaufen. Und auch dieses, ne, man kompensiert immer irgendwas, man übergibt sich und dann, ja, ist ja wie ein Weglaufen. Und es wäre leicht gewesen, einfach aufzuhören mit dem Sport. Aber Punkt eins, dafür habe ich ihn einfach viel zu sehr geliebt und gemacht, also viel zu gern gemacht und geliebt. Und Punkt zwei, es wäre halt genau dieses Weglaufen gewesen. Also das wäre ja nicht weg gewesen dadurch. Ich wäre ja nur raus und hätte es verdrängt. So. Und wahrscheinlich hätte ich dann auch meine Krankheit schneller in den Griff bekommen, aber das wäre ja immer noch da. Und deswegen war für mich ganz klar die Entscheidung, nein, ich will, wenn ich das mache, 100%, dann mache ich es richtig. Und dann wird das jetzt die Hölle und es wird richtig schlimm. Und ich war auch zum Teil nicht mehr leistungsfähig. Aber ich wollte verstehen, warum das die ganze Zeit so ist, warum es so auftritt. Und ich wollte es nicht einfach verdrängen und weglaufen, sondern ich wollte, dass es wirklich, dass es gut wird. Ich wollte mich auch selber verstehen. Vielleicht auch wieder ein Stückchen diese Neugier. Ja.
Ich stelle es mir aber auch.
Und dann habe ich gesagt.
Ich versuche das gerade so irgendwie mir so vorzustellen, um es halt zu verstehen, wie das dann für dich gewesen ist in der Zeit, weil du sagst, es war halt irgendwie krass, es war die Hölle. Und es war auch so, dass du dann teilweise nicht mehr leistungsfähig warst. Und dann sind da ja aber Menschen um dich drumherum, deine Konkurrentinnen, deine Trainingspartner, Trainer, Betreuer, was auch immer, die kriegen das dann ja auch mit, dass du nicht mehr leistungsfähig bist. War das dann ein offener Umgang sozusagen oder wie ist das dann verlaufen?
Ein offener Umgang im Leistungssport mit dem Thema mentale Erkrankung ist kaum möglich, weil es eben immer damit zusammenhängt, dass man Gefahr läuft, sofort ja, entfernt zu werden. Man ist ja auswechselbar als Athlet. Also da kommen ja dann direkt andere nach und dann wird man ersetzt, man ist ersetzbar. Ich habe das trotzdem meinem Trainer irgendwann gesagt, weil es eben nicht mehr anders ging, weil ich im Training auch nicht mehr die Leistung richtig bringen konnte, weil ich einfach zu schwach war zum Teil. Und man muss wirklich sagen, er hat menschlich super schön reagiert, hat mich in den Arm genommen und war wirklich so total verständnisvoll, war geschockt natürlich auch. Und das war dann das Nächste, er war einfach auch überfordert, weil selbst du gerade am Anfang warst, ja, was kann ich so ein bisschen fragen, was kann ich nicht fragen? Deswegen meine ich, frag alles. Es ist so, dass ganz viele Menschen, wie gesagt, überhaupt nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und diese Überforderung absolut selbstverständlich. Und sein Weg von meinem Trainer damit umzugehen war dann auch, ja, nimm dir Zeit, ich nehme dich erstmal aus dem Team raus und du lässt dir erstmal alle Zeit der Welt und du wirst jetzt erstmal wieder gesund. Und das ist ja total lieb. Aber dann habe ich natürlich auch nicht mehr die Möglichkeiten, mich für einen Kaderplatz zu qualifizieren, weil meine Leistungen ja dann überhaupt gar nicht mehr messbar sind.
Und es war ja auch gar nicht das, was du wolltest. Das war so schon schwierig,
weil wie gesagt, nein, das kommt dazu. Das ist auch nicht das, was ich wollte, weil Struktur, das hast du auch schon angesprochen, wird dadurch auch komplett genommen. Und das ist ja so das Einzige, an dem ich mich dann irgendwie in diesen Tagen da eigentlich noch lang gehangelt hatte, dass ich wusste, ich habe morgens Training, ich habe abends Training, mittags irgendwie Uni. Und wenn das alles wegbricht, boah, das war, also dann ging, da ging es mir noch mal beschissener. Und dann saß ich auch tatsächlich ein paar Wochen später vor meinem Trainer. Ich habe ihn angelogen, habe gesagt, das ist alles wieder in Ordnung, mir geht's super, ich habe alles unter Kontrolle, nur um wieder zurück ins Team zu kommen. Deswegen ein offener Umgang damit ist sehr, sehr schwierig. Es wussten irgendwann alle, ja, aber es wusste irgendwann keiner mehr so genau, wie es eigentlich wirklich ist, weil ich das nicht sagen konnte, aufgrund dieser Konsequenzen.
Also ja, es wusste keiner mehr, wie es dir wirklich geht, meinst du?
Ja.
Stelle ich mir dann auch wieder als nächste Herausforderung vor, wenn man dann irgendwie versucht, nach außen so einen Schein zu wahren. Und für einen selber ist es aber eigentlich alles anders.
Ja, und das ist natürlich auch nicht gesund. Also, aber dieses immer funktionieren zu müssen, das habe ich ja gelernt ein Stück weit. Also es war ja genau dann das, was sowieso im Leistungssport die ganze Zeit von mir erfordert war. Also immer zu suggerieren, ja, es ist alles in Ordnung und mir geht's gut. Ich habe das hier schon alles unter Kontrolle und zu funktionieren. Also das ist ja was, was irgendwie eigentlich jeder Leistungssportler ein Stück weit lernt, leider. Und diese
Voll.
Frage, du hast es gerade gesagt, so schön, wie es mir eigentlich wirklich ging. Ja, wann stellt man sich die überhaupt? Also wann stellst du diese Frage ernsthaft jemandem und wann stellst du sie dir auch mal selber? Also in dem Team, in der Trainingsgruppe, den anderen mal ernsthaft zu fragen, na, jetzt sag doch mal, wie geht es dir heute aber mal wirklich? Das wird ja nie gemacht.
Stimmt. Müsste das häufiger gemacht werden oder ist das eigentlich im Leistungssport, muss das auch nicht gemacht werden?
Ich glaube, dass es häufiger gemacht werden muss, aber, es kommt ein Aber, es muss der Raum dafür sein. Also in einer Trainingseinheit, kurz vor dem Weltcup zum Beispiel oder vor einem Wettkampf, da frage ich sowas nicht. Da würde ich es auch nicht fragen, weil ganz ehrlich, mich würde es in dem Moment auch nicht interessieren. Das kommt auch dazu. Ich finde, man sollte die Frage auch nur stellen, wenn es einen wirklich interessiert. Also dieses, na, wie geht's? Ist zwar nett, aber frag mich doch einfach, wenn du wirklich wissen willst, wie es mir geht, in dem richtigen Moment dafür. Aber diese Momente sollte es gerade im Leistungssport mehr geben. Und ich glaube, dass das auch ein Stück weit etwas ist, was Trainerinnen und Umfeld auf jeden Fall auch lernen sollten. Das ist nicht unbedingt Aufgabe der Trainingskollegen, aber des Umfelds von einem Leistungssportler sollte es schon sein, auch diese Frage irgendwie mal stellen zu können und sich dafür Zeit zu nehmen. Weil am Ende hätte es mir auch sehr geholfen, wenn mich einfach mal jemand gefragt hätte, Lea, wie geht es dir eigentlich? Und was brauchst du? Und nicht Entscheidungen über mich zu treffen, sondern mich zu fragen.
Und wenn du jetzt so davon nochmal so alles so erzählst oder wir so drüber sprechen, ist vielleicht eine schwierige Frage, aber wenn du so drüber nachdenkst, gibt es was, wozu du sagen kannst, obwohl das so eine schwierige Zeit war, es gibt irgendwas, wofür du da dankbar bist?
Ich bin tatsächlich um jeden dieser Momente sehr dankbar, rückblickend. Auch wenn das eine schwierige und keine schöne Zeit war, wie ich schon gesagt habe, sie macht mich aus. Und ich habe selber sehr, sehr, sehr viel über mich gelernt. Und darüber, wie ich vielleicht auch einen Umgang mit mir selber finden kann. Und ich glaube, dieses riesengroße Learning, wirklich zu wissen, ich bin so viel mehr oder jeder Mensch ist so viel mehr als irgendwie ein Ergebnis oder eine Medaille oder eine Zeit oder man kann es sogar ja auch aufs normale Leben übertragen. Eine Schulnote, irgendwie einen Abi-Abschluss oder eine Klausur in einem Studium. Es ist auch, man ist mehr, also auch wenn ich jetzt an Jura denke, durch ein Examen durchzufallen, das ist ein Ergebnis am Ende. Aber es ist ja noch viel mehr da. Also, und ich glaube, sich das irgendwie bewusst zu machen und mal wirklich drüber nachzudenken, auf was kommt es einem denn wirklich an im Leben? Und das habe ich auf jeden Fall dadurch gelernt. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Und alleine, was ich jetzt irgendwie auch daraus also machen kann. Also das ist, finde ich, auch, das hätte ich mir niemals gedacht, dass es durch meine Geschichte andere, dass ich durch meine Geschichte anderen Sportlerinnen und vielleicht auch Menschen einfach helfe, alleine, dass ich drüber spreche. Das hätte ich never ever geglaubt, aber dafür bin ich auch wahnsinnig dankbar.
Das ist ja, glaube ich, genau dieser Effekt, über den wir am Anfang gesprochen haben, so das Normalisieren davon. Also das drüber sprechen, dass das dann irgendwie eben nicht komisch ist, so, sondern dass das zu einfach tatsächlicher Realität im Leistungssport dazugehört oder zum allgemeinen Leben wahrscheinlich auch. Und dass man dann auch da normal mit umgeht oder dass alle Menschen lernen, damit normal umzugehen. Also nicht nur die Betroffenen, sondern auch die Menschen in dem Umfeld, wie du es gerade sagst, dein Trainer, dein Umfeld, in dem Fall jetzt gerade ich, das auch irgendwie zu lernen. Und du hast gesagt, du hast auch gelernt, dadurch hast du gelernt, worauf es dir wirklich ankommt im Leben. Worauf kommt es dir wirklich an im Leben?
Das ist eine ganz schön große Frage. Ich weiß es immer noch nicht ganz genau, aber ich weiß, woraus mir nicht mehr komplett ankommt. Und ich muss auch ehrlich sagen, manchmal ist es auch nach wie vor voll schwierig, weil ich habe lange Zeit gedacht, dass es genau ja nur, also viel um diese immer gesehen werden und diese Ergebnisse. Und auch ein Stück weit muss ich auch ehrlich zu mir selber sein, diese Aufmerksamkeit, die man ja durch den Sport bekommt und die man ja dann irgendwie auch durch ein Leben irgendwie auch zum Teil in der Öffentlichkeit bekommt. Das ist schon auch attraktiv, aber am Ende, es geht nicht darum, sondern es geht ja wirklich um den Inhalt und um die Themen. Und das ist für mich auch immer wieder eine Challenge, dahin zurückzukommen. Aber mir geht es nicht nur darum, am Ende irgendwie ein perfektes Bild abzugeben oder das perfekte Ergebnis zu machen, sondern ich weiß mittlerweile sehr genau, wenn ich etwas machen will in meinem Leben, ich möchte etwas verändern, was irgendwie einen Sinn macht. Und ich möchte kleine Momente in meinem Leben wahrnehmen. Ich möchte präsent sein in einem Augenblick, wenn ich mit einer Freundin über einen Flohmarkt schlendere und Taylor Swift höre. Das kann ein ganz besonderer, riesengroßer Moment sein. Und darauf mehr zu achten und diese Sinnhaftigkeit in so kleinen Momenten einfach mal ein bisschen mehr wahrzunehmen, dieses präsent zu sein und auch sich für Themen einzusetzen. Ich weiß noch nicht ganz genau, für was immer, aber das so als Übergeordnetes, darauf kommt es mir an. Ich hoffe, das war verständlich. Das ist immer so ein bisschen schwer greifbar manchmal, aber ich bin da selber auch noch nicht so ganz fertig mit meinem ganzen Prozess, aber ich versuche es.
Nee, das war für mich fast sehr verständlich, was du damit meinst oder worauf du hinaus willst, so dieses mehr in den auch alltäglichen Momenten zu sein, von denen es ja tatsächlich, wenn man ehrlich ist, im Leben halt auch ein Vielfaches mehr gibt als die auf einer sportlichen Bühne oder als die in einem Rampenlicht, wofür man halt auch krasse Preise teilweise zahlen muss. Also Verzicht, man ist viel alleine, man ist unterwegs, man hat diesen Druck und diese Erwartungshaltung von außen und von sich selber. Und nur um dann ganz kleine Mikromomente zu erfahren, wo man dann dafür was zurückbekommt, die sind dann vielleicht gerade deswegen auch natürlich auf eine gewisse Weise intensiver. Aber wenn man sich irgendwie, glaube ich, damit beschäftigt, ja, von welchen Momenten die mit viel weniger Preisen oder Aufwand verbunden sind, gibt es denn mehr? Dann kann man die Frage, glaube ich, auch relativ einfach beantworten, dass die halt häufig im Alltäglichen zu finden sind.
Ja.
Wie ist voll. Es denn für dich? Weil ich habe, das war, glaube ich, jetzt vor 3 oder 4 Wochen knapp bei dir auf Instagram einen Post gesehen, da ging es dann darum, so den Leistungssport so hinter sich zu lassen. Also du hast dich ja dann entschieden, die Karriere so zu beenden. Und wahrscheinlich wäre es ja früher oder später, ob mit Krankheit oder ohne Krankheit, der Punkt gewesen, den Leistungssport irgendwie hinter sich zu lassen. Und in dem Post ging es so sinngemäß darum, das ist aber jetzt schwerer als angenommen. Also so dieses hinter sich lassen oder loslassen davon. Kannst du das beschreiben, wie du das da gemeint hast?
Ja, voll gerne. Ich hatte Glück im Unglück mit meinem Karriereende. Also ich habe mich recht schwer verletzt beim letzten Quali-Wettkampf für die Olympischen Spiele und war dann erstmal raus ein Jahr lang und also im Hamstring ganz oben am, ich sage immer beim Popo-Ansatz, ist eine Sehne abgerissen und die ist auch, geht nicht mehr, also Leistungssport und Fechten funktioniert nicht mehr auf internationalem Niveau. Das macht mein Körper nicht mehr mit. Und ein Stück weit war das dann aber irgendwie okay für mich, weil ich schon gemerkt habe, ich habe mich auch so langsam aus diesem Sport verabschiedet und konnte aber diesen Moment selber nochmal wählen und hatte dann irgendwie nochmal die Möglichkeit bei den Finals, das ist so eine Veranstaltung, die vor allen Dingen für Randsportarten in Deutschland gemacht wird, da ist ein Turnen und Fechten und Schwimmen war dieses Mal nicht dabei, aber Lacrosse und keine Ahnung, die sind dann alle zusammen an einem Wochenende, das war dann in Dresden und wir sind dann dem Tag mit dem Team nochmal eingetreten und wir sind Deutscher Meister geworden und das war mein allerletztes Mal auf dieser Bahn und das war ein super schöner Moment, ein traumhafter Abschluss. Ich hätte es mir niemals so schön vorstellen können. Und ich dachte mir, ich bin dann raus, ich bin dann weggefahren aus Dresden und war schon so, okay, das war jetzt das letzte Turnier. Naja, passt ja, du hast ja so viel zu tun, du hast mehr als genug zu tun. Du willst dein Studium abschließen, ich bin noch Athletenvertreterin irgendwie bei Athleten Deutschland und beim DOSB. Da habe ich ganz viel zu tun. Zeitgleich habe ich angefangen, eine eigene Organisation für mentale Gesundheit zu gründen. Da gab es dann irgendwie auch schon ganz viele Sachen, die parallel passiert sind, wo es dann auf einmal um Satzung schreiben und irgendwie Investoren und sonst was ging. Und da überhaupt unsere Calls auch weiter aufzubauen, also das, was wir dann damit machen wollen. Und ich dachte mir so, ist ja kein Problem, du hast ja mehr als genug zu tun. Ich habe noch einen Triathlon gemacht dann, einmal kurz im Rhein geschwommen. So, und dann war das erstmal so, dass ich mich da komplett in diesen Wochen und Monaten danach darauf gestürzt habe. Und das war extrem. Ich habe ganz viel gemacht, weil ich ja dann auf einmal die Zeit hatte dafür. Ich musste ja jetzt nicht mehr jeden Tag trainieren. Ich hatte ja jetzt Zeit, diese ganzen Sachen zu machen, die ich sonst irgendwie immer hinten anstellen musste. Du hast es vorhin kurz gesagt, Verzicht. Und dann konnte ich alles machen. Alles. So, und dann bin ich wie so losgerannt. Also wirklich vollgeballert, kann man eigentlich schon fast sagen, mit all diesen ganzen Sachen. Und das war eine super, super schöne, sehr, sehr intensive Zeit. Ich habe ganz viele tolle Menschen kennengelernt, ganz viele Erfahrungen gemacht. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich so realisiert habe, warum rennst du eigentlich die ganze Zeit so? Was suchst du? Was ist los? Und da ist mir dann aufgefallen, und das kam jetzt eben dann vor allen Dingen so um Weihnachten rum, so. Oh shit, ich habe einfach verdammt Liebeskummer. Und zwar nach diesem Sport. Also das war so wirklich dieses, was passiert hier eigentlich gerade? Ich suche etwas Vergleichbares wie Fechten. Ich suche diese Gefühle, und zwar diese positiven Gefühle, das Brennen für diese eine Sache, das Brennen, wenn ich auf der Bahn stehe, diese absolute schon Verliebtheit in diesen Sport. Also, ich glaube, jeder Sportler, der so richtig mit Leidenschaft mal in einem Sport drinnen steckt oder gesteckt hat, der weiß ganz genau, wovon ich spreche. Es muss noch nicht mal Sport sein. Und das war dann der Punkt, wo ich realisiert habe, es wird dieses Brennen nie wieder geben. Nicht in dieser Form, weil ich nie wieder so in einen Spitzensport oder in einen Sport eintauchen werde. Das geht nicht. Und es wird im Leben wahrscheinlich nie wieder genau dieses Gefühl geben. Und damit versuche ich gerade klarzukommen. Aber auf der anderen Seite ist es auch gut, dass es weh tut, weil es muss weh tun, damit man was loslässt. Das ist ja wie Liebeskummer. Das ist ja wirklich genauso wie Liebeskummer.
Wie meinst du das genau?
Würdest du jetzt, wenn du, also, ich glaube, ich wäre erschrocken darüber, wenn es mir jetzt doch sehr leicht gefallen wäre, hier einfach rauszuspazieren. Und ja, klar, ich habe tausend andere Sachen. Ich weiß mittlerweile auch, dass ich mehr bin als nur eine Fechterin und mehr als nur irgendwie eine Athletin. Das ist irgendwie auch übrigens auch ein sehr wichtiger Aspekt, aber darüber haben wir schon gesprochen, die Identität, die man ja dadurch auch verliert. Also ich war ja immer Leistungssportlerin und jetzt zu sagen, ich bin ehemalige Leistungssportlerin, ist ganz schlimm nach wie vor. Das ist nicht so leicht. So, aber damit diese Identität, das ist irgendwie okay, aber diese Suche nach dem Gefühl, das ist das Schwierige. Und auf der anderen Seite, das meinte ich gerade, ich glaube, ich bin sehr froh, dass es so weh tut und dass es so kommt und dass ich gerade auch wirklich einfach traurig bin und diesem Leben wirklich ein bisschen hinterher trauere und das irgendwie versuche ziehen zu lassen, weil wenn das nicht so wäre, dann hätte es mir ja irgendwie nicht so viel bedeutet. Also wenn etwas richtig weh tut, finde ich, dann zeigt das ja nochmal, wie wichtig das eigentlich für einen in dem Moment war.
Absolut, ja. Und wie gehst du mit dem Liebeskummer, also wenn wir das jetzt so nennen, wie gehst du jetzt mit dem um?
Ich versuche lieb zu mir selber zu sein. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wie in jeder Liebeskummerphase. Ich glaube, ja, wer schon mal richtig Liebeskummer hatte, der wird das nachvollziehen können. Am Anfang stürzt man sich in tausend andere Sachen und verdrängt. Und dann kommt irgendwann die Phase, da wird es einem dann bewusst. So, und dann ist aber eben nicht die Zeit, dann irgendwie, oder das versuche ich gerade nicht, hart zu mir zu sein und mich jetzt irgendwie dafür zu ja, fertig zu machen, dass es mir jetzt gerade so geht, wie es mir geht, sondern das halt irgendwie anzunehmen und versuchen zu akzeptieren und ein Stück weit zu gucken, so, okay, das ist jetzt in Ordnung, aber guck doch mal, was gibt's denn noch? Also, du hast ja viel in deinem Leben. Was ist jetzt da eigentlich da? Und mache ich mir einen schönen Nachmittag mit einer Freundin. Ich war gerade eben noch einen Kaffee trinken und Yoga und die Sonne scheint. Das ist auch schön. Und genau eben diese kleinen Momente dann wieder mehr wahrzunehmen. Aber so versuche ich das gerade ein bisschen ja, zu stemmen und aber auch wieder ein bisschen mehr innezuhalten.
Ich
Ja.
verstehe absolut die Schwierigkeit, wenn es davor ein Leben gab, das irgendwie durch super viel Intensität geprägt war. Also durch eben diese auch Wettkampfmomente. Wahrscheinlich dann ja auch egal, ob es dann tatsächlich erfolgreich oder mit einer Niederlage ausgegangen ist, aber dieses Gefühl voller Adrenalin zu sein in dem Moment, wo man da steht und der nächste Punkt entscheidet wirklich über Sieg oder Niederlage oder Quali oder Nicht-Quali, das ist ja auch so ein Cocktail, der in einem ist, da wird es vermutlich nichts anderes geben, was einen wieder in diese Lage versetzt. Und wenn man das aber kennt, dass es das gibt, diese Momente, und dann sich in Anführungszeichen mit weniger zufrieden geben zu müssen, zum Beispiel dem Sonnenschein, der Yogastunde und dem Kaffee trinken, dann ist es halt eine Aufgabe auf jeden Fall, ja.
Ja, und was halt auch, und ich glaube, das ist auch was, boah, damit klarzukommen, ist auch schwierig, in so einen, in Anführungszeichen, normalen Alltag einzutauchen. Also, wie gesagt, ich werde mein Studium in ein paar Monaten noch abschließen, mein Staatsexamen noch mal schreiben. Ich bin gerade jeden Tag wieder in der Bib und am Lernen. Und daneben ist. Also ich mache immer noch sehr viel daneben, aber dieses aufregende Leben, das, was du gerade beschrieben hast, so auch am Wochenende, jetzt sind die, mein ehemaliges Team ist gerade eben in Budapest und dann fliegen die danach auf den nächsten Weltcup und vor ein paar Wochen waren die irgendwie noch in Afrika unterwegs und werden wahrscheinlich jetzt irgendwie in 2 Wochen in Asien sein. Das ist voll cool und natürlich vermisse ich das und es tut auch richtig weh, das alles gerade so zu sehen, weil es ja genau dieses besondere Leben ist und dieses Adrenalin vor allen Dingen auch, was man da auf der Bahn hat. Diese krassen Höhen, genauso aber auch diese krassen Tiefen, aber diese extremen Ausschläge an irgendwie Emotionen, klar vermisse ich das. Und jetzt sitze ich hier und lerne und werde wahrscheinlich nachher noch eine Runde laufen gehen und ja, das ist dann so ein normaler Trott, der sich da quasi einschleicht, der aber auch schön sein kann, aber den ich so nicht gewöhnt bin und nicht kenne. Und irgendwie strebt man dann immer noch nach diesem anderen. Das ist echt schwer. Das ist
Also
echt
ist
schwer.
das andere ist dann so, dass man immer noch so dieses Denken hat oder diese Annahme. Da muss doch jetzt noch mehr sein als dieses
Ja.
normale Leben, was ich jetzt gerade neu
Ja.
kennenlerne.
Ja, ganz genau. Also
Spannend.
ja, also dieses normale Leben, was man jetzt hier irgendwie, und das man eintaucht, das ist so, hey, das kann doch jetzt nicht alles sein. Also wo sind denn jetzt hier meine extremen Ausschläge? Wo sind denn diese Extreme? Also deswegen ja auch, ne, viele Leistungssportler werden ja auch Extremsportler danach, weil irgendwie will man diese Gefühle behalten. Ja, aber das ist, ich weiß noch nicht genau, wie das wird, aber irgendwie wird es werden. Aber da bin ich gerade mitten im Prozess. Bin ich auch nicht alleine mit. Das ist übrigens auch wieder so eine Sache. Immer mehr Leistungssportler reden auch ganz offen damit. Und ja, das tut auch gut zu wissen. Aber mal schauen, wie das die nächsten Wochen und Monate wird. Jetzt erstmal das Studium.
Spannende Phase auf jeden Fall. Vor allen Dingen auch spannend, wie man da dann rauskommt.
Ja.
Also, was dann, weiß ich nicht, wenn man in 2 Jahren nochmal drüber spricht und das dann ja bestenfalls irgendwie abgeschlossen ist oder man so das dann wirklich hinter sich gelassen hat, wie man dann auch dazu steht und was man dann vielleicht auch draus machen konnte. So aus diesem, jetzt ist es so ein bisschen auf der Suche sein? Also würdest du
Ja.
sagen, schon?
Voll. Volle Kanne. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist aber auch normal, weil, wie gesagt, man identifiziert sich ja zu eigentlich 100% als Leistungssportlerin. Und es ist ein bisschen die Suche nach einer, was heißt neuen, nach einer anderen Identität oder nach einer Identität, die. Am Anfang dachte ich, diese Lücke füllen muss, die jetzt da entsteht, aber das wird nichts sein. Also nichts kann das füllen, was jetzt irgendwie der Sport da hinterlassen hat. Und auf der anderen Seite muss es auch nicht gefüllt werden, weil es bleibt ja ein Stück weit, es bleibt ja da. Ich werde ja immer irgendwie Leistungssportlerin sein. Aber andere Bereiche, andere Identitäten werden jetzt größer werden und mehr Raum einnehmen müssen auch. Aber welche das sein werden, das gilt es jetzt halt gerade rauszufinden. Und ja, deswegen, das ist absolut gerade eine Suche nach, ja, nach Identität eigentlich.
Um so ein bisschen so den Bogen drum zu spannen, ne? Glaubst du, dass dieser ganze Prozess oder die Art und Weise, wie du dich damit auseinandersetzt, ne? Oder wie du auch versuchst, so Dinge zu verstehen oder zu hinterfragen oder auch jetzt zu begreifen, an was für einem Punkt bist du eigentlich gerade, dass das ohne Krankheit möglich gewesen wäre?
Boah, weiß ich nicht. Ja, es wäre möglich gewesen, nicht in der Tiefe. Das glaube ich, kann ich sehr deutlich sagen, weil das ist etwas, was ich durch meine Krankheit gelernt habe, mich selber mehr zu verstehen. Und mich selber auch mal versuche, also mir selber Zeit zu nehmen, um mich selbst zu beobachten, ohne etwas zu werten. Und das muss ich mir immer wieder auch mal selber eingestehen, dass ich mir dafür wieder mehr Zeit nehmen müsste. Aber wenn ich das mache, dann bekomme ich genau eben auch mal mit, wie einzelne Verhaltensweisen gerade, was gerade eigentlich bei mir abgeht. Und dann kann ich anfangen, darüber nachzudenken. Aber das habe ich definitiv in der Therapie gelernt. Also, und das, ich glaube nicht, dass ich das sonst jetzt so leicht alles hinbekommen hätte. Ich sage das übrigens auch gerade so, ne, so leicht. Es ist überhaupt nicht leicht. Und auch das, was gerade alles passiert, dieser ganze Prozess mit meinem Liebeskummer in Anführungszeichen. Ich glaube, ich hoffe, ich wirke nicht zu so abgebrüht, ne, weil das ja, ist gar nicht so easy alles. Also, es ist echt ist ein Prozess.
Ich glaube, wenn man sich den Podcast anhört und halt auch weiß, dass es im Kontext um Leistungssport geht, auf internationaler Bühne sozusagen auch zu kämpfen für Deutschland, ganz nah auch an Olympia dran zu sein und so, dann weiß man auch, dass das gerade nur die absolute Kurzform oder in so einer komprimierten Version sein kann, die du jetzt ja hier geschildert hast. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da letztendlich viel mehr dahinter ist und ich glaube, die Leute, die sich den Podcast anhören, verstehen das auch. Was würdest du denn sagen, wenn du mit allem, was du so erlebt hast, noch einen Tipp formulieren solltest für die Menschen, die jetzt so uns zugehört haben, unabhängig davon, ob die fechten oder welchen Sport sie machen, welchen Tipp würdest du den Menschen noch mit auf den Weg geben?
Ich glaube, den habe ich eigentlich schon irgendwie mal drin verpackt hier in unserem Gespräch, aber das ist wirklich, boah, wir sind so viel mehr als nur eine Sache. Und wir sind halt auch, jeder Mensch ist so viel mehr als nur eine Leistung, ein Ergebnis, irgendwie, keine Ahnung, eine Stelle im Job, eine Position, irgendwas. Und ich glaube, das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Das ist ein Teil von uns, ja, aber es ist halt nicht alles. Wir brauchen ein Stück weit diesen Ehrgeiz, dahin zu kommen, ja, aber wir sind so viel mehr. Und ich glaube, das ist mit die größte Botschaft, die ich irgendwie oder die ich jetzt mitgeben wollen würde. Und, doch, das ist vielleicht eine kleine Aufgabe, auch an dich, Niklas, sich heute mal einen Moment Zeit nehmen und entweder eine andere Person, die man vielleicht schon lange nicht gefragt hat, oder sich selber mal ehrlich zu fragen, wie es dir geht oder eben wie es der anderen Person geht. Muss auch nicht heute sein, kann im Laufe der Woche sein.
Ist auf jeden Fall erstmal eine schöne Botschaft und dann auch noch hinterher eine schöne Aufgabe, die du parat gehabt hast. Das war spannend, mal irgendwie deine Geschichte zu hören und vor allen Dingen auch so, da kann ich jetzt nur für mich sprechen, aber ich sag mal ein Stück weit so die Berührungsangst zu verlieren. Wie geht man mit einem Mensch um, der eben eine Krankheit hat, eine psychische Erkrankung hat, mit der er sich auseinandersetzt, durch die er oder sie durch muss. Wie geht man damit eigentlich um als jemand, der nur Interesse sozusagen hat, ohne jetzt involviert zu sein, aber der das durchaus verstehen möchte und dann aber, Ja, was ich überlege ganz einfach, was ist es, was es braucht, um letztendlich in so ein Gespräch zu kommen, ne? Und ich glaube, eigentlich ist es so ein bisschen mutig sein, also sich das zu trauen, interessierte Fragen zu stellen, weil, wie du sagst, letztendlich entscheidet dann die betroffene Person, wie sie damit umgehen möchte. Und das war.
Ich weiß nicht, ob Mut das richtige Wort ist, Neugier. Also neugierig sein, weil es ist ja eigentlich einfach mal eine Gelegenheit, auch ganz viele solche Fragen zu stellen. Und wir sagen doch
Absolut.
immer alles, es gibt keine dummen Fragen. Die gibt es halt wirklich nicht.
Absolut. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du so offen darüber erzählt hast. Und ich habe es auch im Intro, das hast du jetzt noch nicht gehört, aber schon erwähnt mit mehr als Muskeln, dass das auf jeden Fall ein wertvoller Tipp ist, dass sich das, glaube ich, auch alle Menschen anschauen. Also jetzt nicht nur Menschen, die sagen, ich würde mir wünschen, irgendwie mich selbst mit den Themen so psychische, mentale Gesundheit auseinandersetzen zu können oder eine Anlaufstelle zu finden oder eine Informationsquelle, sondern generell alle Leute, die ein Interesse für Sport im Allgemeinen haben, ist das auf jeden Fall mal ein Besuch wert auf den bekannten Kanälen.
Da würde ich mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere Zuhörer hier mal vorbeischaut, weil da schaffen wir genau diesen Raum. Also da schaffen wir eine Plattform für Athletinnen und Athleten, um mal in einem geschützten Umfeld, ohne externe, also ohne Leute aus dem System, Trainer, Betreuer, irgendwas, die Frage zu stellen, wie geht's dir, aber wirklich? Und die Geschichten und der Austausch, die dort sportartenübergreifend entstehen, ja, also mich berührt das immer extrem. Und wir haben jetzt, ja, wir haben am 19.03. haben wir unseren nächsten Call, und ich freue mich da irgendwie jedes Mal sehr drauf. Und auf der anderen Seite, das, was da zurückgespiegelt wird von den Athletinnen und Athleten, das ist beeindruckend und motiviert auch genau weiterzumachen und eben auch Offenheit mit dem ganzen Thema irgendwie rauszutragen. Weil nur so schaffen wir das irgendwie auch mal normal drüber sprechen zu können.
Ganz, ganz wertvoll, dass es das gibt, das Angebot oder dass die Initiative lebt. Und dein Tipp haben wir ja gerade gehört. Mein Tipp zum Abschluss wäre auf jeden Fall, dass sich das jeder mal anschaut und besucht und im besten Fall dann auch ab sofort ein bisschen genauer verfolgt, was da so passiert. Und vielleicht findet man ja auch Möglichkeiten, wie sich das Ganze unterstützen lässt. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat Spaß gemacht, sich mit
Gerne.
dir zu unterhalten.
Vielen Dank auch für die Einladung hierher und fand es auch sehr schön. Danke.